Hallo bei Schulgeschichten, der Podcast aus der Schule,
in der Schule,
über die Schule
und darüber hinaus.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Schulgeschichten-Podcast. Mein Name ist Felix, ich bin Teil der Schulgeschichten-Redaktion.
Und ich bin Anna, auch Teil der Schulgeschichtenredaktion.
Genau, und wir sind heute wieder in der Volksschule am Kaisermühlendamm. Nachdem wir beim letzten Mal mit der Direktorin gesprochen haben, sitzen wir jetzt hier im Lehrerinnenzimmer quasi mit einer Lehrerin und drei Lehrern und wollen ein bisschen über die Volksschule aus der Sicht der Pädagoginnen und Pädagogen sprechen. Ja.
Genau, und wir würden sagen, wir fangen gleich mit unseren Gästen an. Wollt ihr euch mal alle kurz vorstellen, erzählen, wer ihr seid, was euer Werdegang war?
Ja, hallo, auch von mir. Ich bin der Maximilian, bin der Freizeitpädagoge, also ich bin am Nachmittag zuständig für die Kinder und ich bin jetzt seit fast einem Jahr in dieser Schule und davor habe ich Philosophie studiert.
Hallo, mein Name ist MJ, ich bin auch Freizeitpädagoge an der Schule, bin seit 2 Jahren schon an der Schule im Kaisermühlendamm und bin auch für die Nachmittagsbetreuung da. Ja.
Hallo, mein Name ist Evelyn. Ich bin Volksschullehrerin. Derzeit unterrichte ich eine Deutschförderklasse. Ich bin hier seit heuer die Sprachbildungskoordinatorin und schon länger am Standort.
Mein Name ist Bruno. Ich habe vor 2 Jahren hier eine erste Klasse übernommen und komme ursprünglich aus der Gastronomie. Ich habe Koch gelernt und
ja. Super, wow, was für ein diverses Feld, von der Nachmittagspädagogik bis Deutschförderung. Was uns interessiert würde, vielleicht das ist ja keine gewöhnliche Volksschule. Ihr habt den Innovationspreis, den Staatspreis für Innovation gewonnen oder den 2. Platz. Habt ihr euch bewusst für diese Schule entschieden oder wie seid ihr hier gelandet? Und wie seht ihr den Schwerpunkt einfach von eurer Sicht dieser Schule?
Ja, unsere Schule ist eine besondere Schule. Also unser Schwerpunkt liegt auf Inklusion. Und ich habe mich bewusst für diesen Standort auch entschieden, weil ich Inklusion für eine wahnsinnig wichtige Sache halte im Rahmen unserer Gesellschaft und Zukunft. Und das Tolle, was ich finde, in unserer Schule sind die Kinder bunt durchmischt, von SPF-Kindern bis hin zu Kindern, die nach Regelplan unterrichtet werden. Und unsere Gesellschaft ist bunt und das sieht man in unserer Schule ganz deutlich und das wird auch repräsentiert.
Genauso, bei uns ist es wirklich so, wir haben ein bunt gemischtes Team. Ich für meinen Teil zum Beispiel bin jetzt das erste Mal an einer Schule mit Inklusionshintergrund auch und bin aber auch total happy, dass ich jetzt hier bin und mich hier auch wirklich entfalten kann, auch mit den Schülern und Schülerinnen, auch mit dem Team. Das ist halt eine Sache, die bei uns, wir sind halt alle gemeinsam, ein großes Wir. Und das funktioniert super gut, also sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag mit den verschiedensten kulturellen Hintergründen. Ich für meinen Teil zum Beispiel komme aus Südamerika, habe hier ein paar Schülerinnen oder Schüler, mit denen ich dann auch zum Teil auf Spanisch sprechen kann, wo es noch leichter ist. Wir entfalten uns hier auch ganz frei, also das ist auch nicht überall so möglich, dass wir wirklich auch unseren eigenen Input einbringen können. Und das macht halt unsere Schule auch so besonders und ich glaube, das ist halt auch das Besondere, was wir halt im Team auch immer wieder sehen und spüren.
Ich bin von der Bildungsdirektion zugeteilt worden. Leider dürfen sich Lehrer das nicht so wirklich aussuchen. Aber ich habe sofort hier Fuß gefasst. Ich habe sofort gespürt, dass das ein wirklich tolles Team ist und ein offenherziges Team ist. Und die Werte, die hier gelebt werden, auch meine Werte sind und ich möchte hier nie wieder weg.
Sehr schön.
Ich war mir nach dem Studium gar nicht darüber im Klaren, ob ich überhaupt als Lehrer arbeiten will. Ich engagiere mich nämlich noch in meiner Freizeit an sozialen Projekten und hatte dann auch die Überlegung, ob ich noch Sozialpädagogik studieren soll. Und dann wurde ich aber ein bisschen überrumpelt von unserer Direktorin. Und wie meine Kollegin, die Evelyn, jetzt schon gesagt hat, man wird ja einfach im Team sehr herzlichst aufgenommen und es sind alle sehr passionierte und leidenschaftlich Lehrer.
Sehr schön. Das klingt nach einem großartigen Kollegium. Vielleicht auch noch ganz kurz zu Beginn, weil wir haben jetzt zwei Freizeitpädagogen da und auch dann klassische Lehrerinnen und Lehrer sozusagen. Weil das nicht alle, ich glaube nicht alle, die zuhören, genau wissen, wie ihr seid eine offene Volksschule. Wie funktioniert das? Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Freizeitpädagogik und Lehrerinnen und Lehrer?
Also bei uns funktioniert das so, wir sind... Am Vormittag gibt es den Schulunterricht, in dem dann zum Teil die Freizeitpädagogen auch unterstützend den Lehrern zur Seite stehen. Ich hatte letztes Jahr, war ich zum Beispiel beim Bruno in der Klasse und habe mit Bruno auch einiges erleben dürfen. Also das war mein Einstieg in die Schule. Es gibt dann nach Schulende einen Übergang, wo die Kinder, die dann halt am Nachmittag in der Nachmittagsbetreuung bleiben, essen gehen mit den Freizeitpädagogen. Danach gibt es die gemeinsame Lernstunde mit einem Pädagogen, also mit einem Lehrerteam, Kollegen und einem Freizeitpädagogen, wo die Kinder die Hausaufgabe machen, da unterstützen wir. Und danach beginnt eigentlich schon die Freizeitgestaltung und da haben wir halt ganz viele Möglichkeiten hier. Also wir haben einen aktiven Mittwoch, da bietet jeder Freizeitpädagoge etwas an. Das kann sein das Kochen, das kann sein Fußballspielen im Turnsaal, es wird getanzt, man wird kreativ. Der Maximilian und ich, wir haben zum Beispiel eine Schülerzeitung gestartet. Also da haben die Kinder auch die Möglichkeiten, verschiedene Sachen zu sehen, zu probieren und kennenzulernen. Und das ist dann immer halt am Nachmittag bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Kinder halt abgeholt werden. Im Zuge der Nachmittagsbetreuung machen wir dann halt auch irgendwelche Ausflüge. Wir waren jetzt vor kurzem erst mit der ganzen Nachmittagsgruppe im Kino. Das hat für die Kinder super gut funktioniert. Also ganzer Kinosaal nur mit unserer Schule, mit den Kindern am Nachmittag. Das war super lustig. Aber auch in Verbindung mit den Sachen, die halt am Vormittag geschehen, wird da halt so zusammengeschaut, dass das, was am Vormittag aufgearbeitet wurde, halt am Nachmittag auch vielleicht nochmal ein bisschen vertieft wird oder nochmal aufgegriffen wird.
Also prinzipiell haben wir eine gemeinsame Planung, wo wir zusammen gegen Ende des Schuljahres für das nächste Schuljahr planen mit der Freizeitpädagogik, also die Lehrer, das ganze Team, wo wir uns wirklich zusammensetzen und uns die Unterrichtsabschnittsthemen herholen von den Kindern, die gewählten. Und da gehen wir das durch. Was möchte die Freizeitpädagogik dazu machen? Was bieten sie an? Was wünschen sich die Lehrer? Also wir kommunizieren das gemeinsam und planen das auch gemeinsam, welche Ausflüge dann am Nachmittag stattfinden zu diesen Themen. Heuer waren wir auch gemeinsam auf Schilf. Das heißt, das ist eine schulinterne Lehrerfortbildung. Da waren auch die Freizeitpädagogen mit uns mit. Also es gibt ganz viele Settings, wo wir zusammen uns zusammentun und wirklich im Team gemeinsam arbeiten und auch Probleme angehen oder eben für die Schüler etwas planen. Auch die Unterrichtsabschnittsfeiern werden gemeinsam geplant und auch gemeinsam abgehalten. Das heißt, der Lehrer bereitet was am Vormittag vor. Und es wird auch am Nachmittag dann immer wieder geübt und einstudiert und gebastelt. Also Requisiten oder Sonstiges werden dann auch hergestellt am Nachmittag, wenn dann am Vormittag eben zu wenig Zeit dafür bleibt aufgrund des Unterrichts.
Wenn wir da jetzt schon mittendrin sind in der Freizeitpädagogik, Würde mich interessieren, weil das klingt so, als wäre es wirklich optimal, die Zusammenarbeit, so wie es sein sollte, mit Vormittag, Nachmittag, gemeinsam planen, gemeinsam sich überlegen. Für alle, die vielleicht zuhören und das nicht ganz wissen, es ist ja aber die Freizeitpädagogik derzeit, seid ihr nicht bei der Bildungsdirektion angestellt, so wie Lehrerinnen und Lehrer, sondern bei einer eigenen GmbH. Und das wird jetzt teilweise diskutiert, ob man das verändern sollte. Wie seht ihr das, wenn ich fragen darf, seid ihr dafür, dass ihr gleiches Dienstrecht bekommt wie Lehrerinnen und Lehrer, gleiche Anstellung, oder ist das jetzige System besser?
Also grundsätzlich ist einmal kein System perfekt. Jedes System hat natürlich seinen Förderbedarf und Ausbaumöglichkeiten. Wenn man das mal durchdenkt, auf einer rein logischen Ebene, kann es natürlich sinnvoll sein, wenn man im Rahmen des schulischen Bereichs auch tatsächlich bei der Bildungsdirektion angestellt ist und dann unter denselben, wenn wir dann halt alle zum Beispiel unter der Direktorik stehen würden, dann könnte man natürlich besser zusammenarbeiten in gewissen Punkten. Man könnte ein bisschen flexibler sein, was jetzt Arbeitszeiten angeht, weil das ist leider schon auch immer ein bisschen ein Problem. Zum Beispiel gestern hatten wir unser Lesefest an der Schule. Da hatten wir Stationen für die Kinder aufgebaut und der MJ und ich sind dann früher in die Schule gefahren und haben halt vieles vorbereitet, damit wir das möglichst gut über die Bühne bringen. Und das ist leider in unserem aktuellen Dienstrecht jetzt nicht so vorgesehen. Und wenn wir dann halt zu viele solche Sachen machen, wird es manchmal ein bisschen schwierig mit den Mehrstunden. Genau. Das ist so mein Input von der Seite.
Vielleicht auch eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist, für die mit der Freizeitpädagogik noch nie irgendwas zu tun hatten. Es wird oft gesehen als, da hat man jetzt eine Person, die bespaßt jetzt die Kinder am Nachmittag und geht halt mit ihnen in den Garten und lässt die Kinder laufen und dann werden die Kinder geholt und das war's. Bei uns ist es halt doch so, dass wir halt eben, ich habe ja vorher schon gesagt, ich war beim Bruno letztes Jahr in der Klasse. Das heißt, man kriegt viel mehr mit von den Kindern. Die Kinder haben dann auch noch zusätzlich eine Bezugsperson, bei denen sie sich vielleicht öffnen können oder wo du einfach mitbekommst, am Vormittag gab es jetzt eine Streiterei, die ist am Nachmittag noch da, du kannst das irgendwie noch aufgreifen, man kann gewisse Sachen vertiefen. Es ist halt so momentan, dass im ganzen Bildungsbereich, wir können ja hier auch drüber reden, ist es so, dass es ist, wie der Max gesagt hat, noch nicht so perfekt, wie es sein könnte. Wir haben bei uns am Standort echt wirklich auch viele Personen, die länger bleiben oder einspringen, weil halt einfach Not am Mann ist oder weil einfach jemand nicht da ist, krankheitsbedingt oder so. Und wir dürfen zum Beispiel jetzt nicht eine Lernstunde übernehmen. Ja, also das dürfen wir rein rechtlich nicht. Ja. Das heißt, wir unterstützen, wo wir können, könnten vielleicht auch mehr machen, aber das ist einfach nicht, es ist halt nicht erlaubt. Ja. Das würde sich wahrscheinlich ändern und wird vielleicht auch eine Erleichterung auch bei den Lehrern geben. Es darf nur nicht so sein, dass das jetzt so als Puzzleteil, was irgendwie, also ich sage immer, man hat ein Puzzle mit 10 Teilen. Ja. Und von diesen 10 Teilen fehlen mir jetzt 5 Teile. Ja. Und weil ich jetzt irgendwie am oberen Eck gerne mir das Bild jetzt da verschönern möchte, kann ich nicht einfach ein anderes Puzzleteil wegnehmen und versuchen dort irgendwie reinzuklopfen, nur damit es dann funktioniert. Ja. Also es muss eine Lösung da sein, die wirklich für alle funktioniert, aber nicht etwas schlechter macht, als es jetzt eh schon zum Teil ist. Ja. Und das ist etwas, was wir halt hier oft sehen. Der Max hat zwar gesagt, man kommt früher, man geht später. Offiziell darf man das nicht so machen, wie man es gerne möchte, weil man halt einfach unter anderen Regelungen steht. Ja. Und das ist etwas, was ein bisschen schwierig ist momentan. Und wenn es sich verändern sollte, dann hoffen wir halt, dass es zu einer Lösung kommt, die wirklich für alle Beteiligten auch gut ist. Und wo man dann halt auch nicht im Nachhinein sagt, okay, jetzt kann ich das, was ich mache, nicht mehr so fortführen, wie ich es gemacht habe, weil ich halt jetzt einfach andere Vorgaben habe.
Ja, sehr spannend. Sind wir gespannt, was diesbezüglich noch auf uns zukommt. Wir wollen jetzt ein bisschen auf andere Aspekte lenken. Und zwar haben wir schon von der Direktorinnensicht Dinge besprochen wie das Schülerinnenparlament und Klassenräte und so weiter. Wie seht ihr das? Also wie sieht das Ganze aus? Macht das jede Klasse? Wie ist das mit der Planung?
Also ich weiß es nicht auswendig. Ich denke schon, dass das jede Klasse bei uns macht. Es ist ja auch so vorgesehen bei uns. Es ist ja so, dass wir einmal im Monat Schülerparlament haben. Das heißt, da kommen immer die Klassensprecher und Klassensprecher-Stellvertreterinnen und da werden Themen besprochen, die die ganze Schule besprechen. Und wir als Lehrer haben dann insofern die Aufgabe, dass wir mit unseren Kindern im Klassenrat eben diese Themen im Vorhinein besprechen, damit dann im Schulparlament Sachen beschlossen werden können. Und ich finde es schon sehr wichtig. Es ist viel Arbeit natürlich, weil von der ersten Klasse an ist das vielleicht noch nicht ganz so verständlich für die Kinder und es kommen manchmal Ideen, die eher witzig sind als sonst irgendwas.
Was kommen da für Ideen auch im Klassenrat?
Ja, also, ein Pool, eine Rutsche Pool. von der Klasse in die Garderobe. Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber mit der Zeit merken die Kinder dann, worum es dann wirklich geht, dass es einfach darum geht, dass wir gemeinsam bestimmen, wie wir unseren Schulalltag und unsere Schule gestalten. Und da es ja im Endeffekt immer darum geht, die Kinder zu mündigen und selbstständigen Erwachsenen zu erziehen, mehr oder minder, die dann im Endeffekt in einer Demokratie reflektierte Entscheidungen treffen können und die Gesellschaft mitgestalten können, muss man eigentlich schon relativ früh einen Grundstein legen. Und ich finde, das funktioniert hier relativ gut.
Ausgezeichnet. Das klingt wunderbar. Eine Sache, die wir auch schon vorher aus der Direktorinnen-Sicht gehört haben, die uns aber auch sehr interessieren würde, jetzt quasi von euch, die in der Klasse dann das tagtäglich umsetzen, sind diese Unterrichtsabschnitte. Du hast das vorher auch schon kurz angesprochen. Wie hat das, also da dürfen die Schülerinnen und Schüler mitbesprechen, was sie gerne lernen würden. Was für eine Auswirkung hat das dann auf euer tägliches Unterrichten und Lehren? Ich kann mir manchmal vorstellen, dass es ein bisschen auch im Widerspruch dazu steht, man will dann als Lehrer doch irgendwie weitermachen im Lehrplan und doch weiterkommen, aber dann muss man das auch noch machen und so weiter. Also wie bringt man das alles zusammen?
Na, es ist grundsätzlich so, dass eben wir als Lehrer im Klassenrat dann auch die Kinder fragen, was sie interessieren würde. Es geht ja auch darum, dass die Kinder etwas lernen, was sie wirklich interessiert. Da ist die Motivation dann natürlich auch höher. Und wir besprechen das vor, unsere Klassensprecherinnen und Sprecher und Sprecher, Stellvertreterinnen und Stellvertreter bringen das natürlich ins Schulparlament und da wird dann gemeinsam entschieden. Und die Themen sind meistens relativ groß gehalten, also weit gehalten. Das heißt, man kann innerhalb dieser Themen noch immer variieren und sich Sachen rausnehmen, die gerade für einen selber passen, weil genauso wie verschiedene Kinder etwas interessiert oder verschiedene Interessen haben, ist es ja auch bei Lehrern so. Und wenn mich als Lehrer jetzt zum Beispiel das Thema Dinosaurier nicht wahnsinnig interessiert, dann werde ich auch vielleicht nicht so motiviert hinter der Sache sein. Das heißt, es wird schon noch geschaut, dass diese Themen relativ offen ist. Momentan ist unser Thema durch Raum und Zeit. Das kann man jetzt verschieden auslegen. Man kann über die Planeten sprechen, man kann eben wie gesagt über Dinosaurier sprechen, über das Mittelalter vielleicht, über Wien früher, heute. Und da kann man sich sehr viel rausnehmen, auch als Lehrer und dann halt auch in der Klasse mit den Kindern natürlich nochmal. Und den Unterricht dann passend gestalten. Und es ist ja auch so, dass der neue Lehrplan eher darauf abzielt, das offener zu gestalten und nicht mehr an einem Buch sich zu orientieren, sondern dass die Lehrer mehr Eigeninitiative zeigen und mehr, also einfach selber entscheiden mit den Kindern, wie wieder der Unterricht abgehalten wird.
Du wolltest auch noch was dazu sagen?
Ja, diese Monatsabschnittsfeiern sind ja eigentlich auch eine hochinteressante Sache, weil eben du das auch mit dem Lehrplan angesprochen hast. Also ich studiere auch zurzeit Primarstufe, also ich möchte eben auch Volksschullehrer werden. Und ich glaube, Pythagoras hat es mal so schön gesagt, alles ist Zahl. Und er hat grundsätzlich damit recht. Also man kann mit so vielen Thematiken einen interessanten Mathematikunterricht gestalten. Und wenn man da die Kinder inkludiert, dann wird wird der Unterricht viel fruchtbarer und interessanter. Und es ist ja es hat einen viel größeren Effekt, wenn die Kinder bewusst an etwas arbeiten und lernen und daran Freude haben, als wenn sie es von oben herab, top-down, vorgelebt bekommen. Und ich glaube, dafür steht unsere Schule auch, dieses Bottom-up-Prinzip. Also es geht viel von den Kindern aus, sie haben viel Mitbestimmungsrecht und das ist eine gelebte Kultur, die sich dann so langsam einerzieht, wie man so schön sagt. Also nach einer Zeit, glaube ich, wissen das die Kinder dann auch sehr zu schätzen. Das merkt man bei unseren älteren Kindern sehr stark dann.
Was vielleicht auch noch wichtig ist, bei dieser Abschnittsfeier ist es auch so, das machen die Kinder selber. Also da moderiert kein Lehrer oder kein Freizeitpädagoge, das machen dann immer die Kinder sich selber untereinander aus. Die laufen da noch herum und schauen, okay, was habt eure Klasse geplant, was habt ihr vor? Okay, die machen Musik, die machen auch Musik, na vielleicht immer dazwischen was anderes. Also die planen das halt wirklich und kriegen halt die Unterstützung von den Pädagogen, Pädagoginnen. Ja. Und es ist super, dann kommen alle zusammen. Und sie strahlen halt so richtig, wenn sie das machen und haben dann diesen, wow, wir haben jetzt ein Bienenlied gemacht und die Erstklässler so das erste Mal so vor so einer großen Gruppe, vor der ganzen Klasse oder vor der ganzen Schule und vor den Lehrern. Und du merkst einfach, wie die so aufblühen, dieses Leuchten und dieses, wir haben das jetzt geschafft. Und das wird immer total schön zelebriert. Und das sind diese Momente, die müssen geschaffen werden, damit sie überhaupt entstehen können. Und es ist halt für uns, glaube ich, alle, wenn du dann dort stehst und du stehst daneben und der Bruno spielt jetzt mit der Gitarre oder wir unterstützen irgendwie und die stehen vorne und machen das selber, ja, und die strahlen und sind so richtig stolz und dann kommen sie zu dir und sagen, wow, das war urcool. und das ist halt wirklich toll und das ist so wirklich, da kommt die ganze Schule zusammen und diese Momente, die da kreiert werden, die die Kinder dann nach außen zu den Eltern tragen, ja, das bleibt ihnen in Erinnerung. Und wenn sie dann das Ganze noch mit einem, wir haben was gelernt, vertiefen können, ja, was willst du da noch machen? Das ist eh ein Win auf der gesamten Situation.
Das klingt sensationell. Jetzt wäre ich selber gerne mal urgern dabei bei so einer Unterrichtsabschnittsfeier. Das klingt großartig. Das sind schon die ganz großen Themen eigentlich auch der aktuellen Bildungsdebatte. Ganz viel Freizeitpädagogik wurde viel diskutiert, auch quasi Mitbestimmung. Ein anderes Thema, das ganz oft diskutiert wird, ist die Deutschförderung und quasi Sprache lernen, Sprachen generell. Du unterrichtest in einer Deutschförderklasse. Vielleicht kannst du ganz kurz einmal einfach darlegen, wie funktioniert das? Nicht alle, glaube ich, wissen, wie das genau abläuft. Und wie arbeitest du mit den Kids zusammen? Was sind deine Schwerpunkte dabei?
Also zuerst einmal möchte ich anfangen, dass wirklich wir in der Realität sieht es so aus, dass wir multilinguale Klassen haben. Ja? Und dass die sprachliche Heterogenität ziemlich groß ist. Ja. Wir haben hier am Standort 30 verschiedene Sprachen. Die Kinder wachsen teilweise bilingual auf, teilweise auch nur in ihrer Erstsprache, kommen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule. Und daher ist das auch wie die Inklusion eigentlich unser Schwerpunkt an unserem Standort. Es ist die Grund, weil der Erwerb der Sprache, der Bildungssprache Deutsch ist die Grundlage für die Beteiligung an allen Bildungsprozessen und daher ist das und auch die Voraussetzung für einen Schulerfolg und die Teilhabe an der Gesellschaft. Und deswegen hat das bei uns hier eine große Bedeutung, die Deutschförderung. Und bei uns erfolgt die folgendermaßen. Also die Kinder werden bei der Schuleinschreibung mit dem Instrument MIKA-D getestet. Und dann werden die Kinder quasi zugeteilt. Schaffen sie also es gibt drei unterschiedliche Statusse oder Modelle. Und zwar sind sie unzureichend in den Deutschsprachkenntnissen, dann kommen sie in die Deutschförderklasse. Diese ist 15 Stunden von der Zeitdauer und ist Klassen-, Schulstufen- und auch sogar schulartenübergreifend. Das heißt, ich habe jetzt in meiner Klasse zum Beispiel die erste bis zur vierten Schulstufe bunt gemischt. Mhm. Ja, ich hole mir die Kinder aus allen Klassen. Es gibt Kinder, die bei der Schuleinschreibung waren von Anfang an. Es kommen aber auch immer wieder Quereinsteiger. Zum Beispiel wie derzeit mit dem Ukraine-Krieg ganz viele geflüchtete Kinder. Das ist dann natürlich immer wieder ein kleiner Rückschlag, wenn man dann wieder bei Null anfängt, jetzt mitten im Semester. Dann gibt es die Förderung für die Kinder mit mangelhaften Sprachkenntnissen. Die läuft parallel, unterrichtsparallel, 6 Stunden. Kann integrativ geführt, also gemacht werden, oder manchmal nimmt auch die Kollegin die Kinder raus, je nachdem, was gewünscht wird. Da wird auch kooperiert mit dem Klassenlehrer. Seit heuer auch, je nach Ressource, eine Förderung für die Kinder, wo der AO-Status schon abgelaufen ist, also die in ordentlichen Status sind.
Ja. AO wollte nur kurz außerordentlich.
Außerordentlich, genau.
Und weil das wird ja oft diskutiert, ist es quasi gut, die Kinder so zu segregieren oder in eine eigene Gruppe zu stecken und dort zu unterrichten. Du machst das jeden Tag. Wie siehst du das?
Sag mal so, also Ziel ist es ja, ein intensives, rasches Erlernen der Unterrichtssprache, damit sie dem Regelunterricht folgen können. Das ist unser Ziel. Und es gibt da mehrere Ansätze. Ja, also integrativ findet es dann statt, wenn weniger als 8 Schüler in der Klasse mit mangelnden oder unzureichenden Deutschkenntnissen sind. Dann findet die Deutschförderung integrativ statt. Schön wäre es noch, wenn wir auch Muttersprachenlehrer hätten und Erstsprachen mit dem Erstsprachenunterricht kombinieren könnten. Das wäre dann die optimale Förderung. Ja? Aber in der Realität sieht es so aus, dass ein Lehrer alleine in der Klasse dasteht. Und das ist dann schwer machbar. Ich bemühe mich so, dass ich wirklich in einem Jahr es schaffe und die Kinder motiviere, die Unterrichtssprache zu lernen, Entschuldigung. Es haben jetzt auch wirklich im Semester wird wieder ein MKD durchgeführt, auch wirklich sehr viele Kinder geschafft, ja, in den Deutschkurs überzutreten. Das heißt, sie haben sich verbessert. Ich sehe schon Erfolge, aber natürlich entreißt man sie auch der Klassengemeinschaft. Es ist halt so ein Zwiespalt, auch in mir drinnen.
Auch hier ist die Freizeit ja letztendlich eine super tolle Ressource, weil am Nachmittag sind die Kinder dann wieder alle zusammen. Also wir haben dann wieder eine schöne heterogene Gruppe und da ist dann auch dieser schulische Alltag ein bisschen weg und dann kann man da dieses Sprachbewusstsein auch schaffen und viel miteinander sprechen und das wird auch bei uns gemacht und ich persönlich mache das auch als Pädagoge wahnsinnig gerne. Ich verwickle die Kinder unglaublich gerne in Diskurse und Debatten und stelle ihnen alberne Fragen. Zum Beispiel ist eine Orange, weil sie orange ist oder nicht? Und das sind dann solche Sachen, da muss man erstmal drüber nachdenken. Und das ist ganz interessant, was ich da für Antworten dann bekomme und welche Denkprozesse dann stattfinden. Und Sprache ist ja letztendlich auch ein Spiel und unglaublich interessant. Also mich fasziniert das total. Ich bin da selber leidenschaftlich dahinter und dabei. Und es ist echt spannend zu sehen, welche Fortschritte dann die Kinder auch zum Teil machen. Weil ich habe eine Mehrstufenklasse, auch mit I-Kindern drinnen. Und bei mir ist zum Beispiel ein Kind dabei, das spricht sehr stark in Fragmenten und man kann ihn trotzdem verstehen, was er will und was er sagen möchte. Und der macht unglaubliche Fortschritte, wie ich finde, und ist auch, also der redet ununterbrochen und das finde ich großartig einfach.
Ja. Ja. Voll, das habe ich mir auch gedacht, weil wir bei mir in der Schule, wo ich unterrichte, da ist es auch ungefähr so. Ich glaube, wir haben auch ungefähr 30 Sprachen und das ist ein Riesenthema bei uns auch. Ich unterrichte auch Biologie, weil wir keine Biolehrer haben oder Lehrerinnen. Und gerade auch in den Nicht-Schularbeitsfächern denke ich mir oft, das sind einfachste Texte und das sind in der zweiten, dritten Klasse und viele Kinder können das lesen, aber wirklich verstehen uns ganz, ganz wenige. Also es ist schon ein Riesenpunkt, ob die Schülerinnen und Schüler Deutsch nämlich auch wirklich verstehen und sinnerfassend lesen und sprechen können. Und so wie du vorher gesagt hast, ich glaube, man verwehrt ja ganzen Generationen oder ganzen Kindern enorme Lebens- und Bildungschancen, weil sie nicht den Deutsch oder den Spracherwerb so haben, wie sie es haben müssten eigentlich. Und es wird oft, finde ich, ein bisschen auch irgendwie in innovativer oder progressiver Seite ein bisschen vernachlässigt, dass das eigentlich ein enorm wichtiger Punkt ist. Ich weiß nicht, auch im täglichen Alltag in der Klasse sind nicht nur die Kinder, weil es sind nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die in der Deutschförderklasse sitzen, die nicht gut genug Deutsch Richtig. Sprechen, sondern auch die vielleicht in der Regelklasse sitzen, vielleicht, wenn du da auch noch was dazu sagen magst, weil auch die in der Regelklasse schon sitzen, die oft ein Niveau haben an Deutsch, wo man sich denkt, schwierig. Ja.
Ja, ich bin nur froh, dass es jetzt die neuen Lehrpläne gibt, weil da wirklich auch die sprachliche Bildung enthalten ist. Ja. Und es ist auch ein didaktischer Grundsatz, ein fächerübergreifendes Thema, sprachliche Bildung. Das heißt, auch innerhalb im Klassenverband sollen die Lehrer sprachsensibel unterrichten und darauf Rücksicht nehmen. Ja. Also es ist jetzt schon in diese Richtung wird was getan. Ich selbst besuche jetzt auch den Hochschullehrgang Sprachbewusster Unterricht und bin hier am Standort eben die Koordinatorin und wir sind mit der Frau Direktor in Absprache. Wir haben das auch implementiert in den QMS-Plan, also in den Entwicklungsplan der Schule, dass wir hier auch wirklich am Ball bleiben und dass wir hier in diese Richtung auch was verändern ein bisschen.
Ich habe das letztes Jahr sehr stark gemerkt. Das war mein erstes Jahr. Erste Klasse. Und ich hatte dann im Endeffekt 25 Kinder. War eine Regelklasse. Das heißt, ich hatte höchstens Teamstunden, also keine zweite Lehrperson zugeteilt. 5 ukrainische Kinder, kein Wort Deutsch. 1 syrisches Kind, kein Wort Deutsch. Dann natürlich auch noch, wie gesagt, jedes Kind ist unterschiedlich und bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit sich, unterschiedliche Lebenssituationen. Und wenn es dann noch Krankheitsfälle gibt und Lehrer abgezogen werden und zum Beispiel Deutschförderung nicht stattfindet, wird das sehr intensiv. Und das Problem ist, dass die Kinder dabei untergehen im Endeffekt.
Genau, wir würden sagen, wir wechseln mal wieder ein bisschen das Thema. Und zwar, wie Sie ja auch alle schon erzählt habt, mit den ganzen Feiern und die Zusammenarbeiten und so kann ich mir natürlich vorstellen, dass da die Bindung zu den Kindern natürlich auch enorm groß ist, vor allem dann nach 4 Jahren. Wollt ihr mal ein bisschen erzählen, wie das dann ist, wenn man dann nach 4 Jahren Volksschule die Kinder vor allem entlassen muss?
Ganz kurz, nein, ich hatte jetzt auch nie 4 Jahre lang durchgehend eine Klasse, aber ich merke schon, dass gerade in der Deutschförderklasse die Bindung ganz am Anfang eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Gerade auch die Kinder, die jetzt aus der Ukraine kommen, die brauchen diese Sicherheit, die brauchen das, sie brauchen eine Bezugsperson, sie müssen sich wohlfühlen, das ist einmal meine erste Arbeit, ja, dass sie eine Bindung mit mir aufbauen, dass es ihnen gut geht, dass sie überhaupt bereit sind, etwas zu lernen. Ja, also das kann ich nur von meiner Deutschförderklasse sagen, wie wichtig das ist.
Also ich habe ja jetzt das erste Mal eine Klasse und ich glaube aber auch, das ist das, was mich, worauf ich am stolzesten bin, einfach, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine gute Verbindung zu meinen Kindern. Und Kinder habe ich auch das Gefühl, dass sie viel für einen machen. Und viel, es spielt sich einfach im Alltag viel über diese Beziehung ab. Und wenn man mit mehreren Kindern am Tag zusammenarbeitet und da auch ein bisschen schauen muss, dass das Klassenklima halt in Ordnung bleibt, dass sich jedes Kind wohlfühlt, dass es ein respektvolles Miteinander ist, da passiert einfach ganz viel über die Beziehungsebene. Und man muss das mit den Kindern auch natürlich kommunizieren.
Darf ich da kurz zwischenfragen? Wie sehr spielt das jetzt schon bei dir eine Rolle, dass nach der vierten Klasse ja schon alle wissen, inklusive dir als Lehrer, die einen gehen in eine Mittelschule und die anderen gehen in ein Gymnasium?
Witzigerweise fängt das jetzt schon an. Also ich bin jetzt in der zweiten Klasse, Semesterende. Und ein paar Kinder machen sich schon Gedanken darüber. Ich glaube aber, dass das halt auch passiert, weil da viel vom Elternhaus kommt. Ja. Sonst, oder von vielleicht Geschwistern oder am Nachmittag reden, gerade die vierten Klassen, wenn dann irgendwie Gruppen miteinander sind, wird das auch zum Thema unter den Kindern. Und ich glaube, dass da schon auch relativ früh schon ein ziemlich hoher Druck dann entsteht.
Also ich hab noch nie eine Klasse von der ersten bis zur vierten gehabt. Ich hatte aber schon zweimal vierte Klassen, die ich übernommen habe. Also da habe ich quasi das miterlebt, wie das halt ist, wenn die Kinder dann gehen. Wir haben das bei uns hier in der Schule so, das finde ich sehr schön, wir verabschieden die vierten Klassen, indem wir alle Kinder und Lehrer uns im Garten versammeln. Also wir haben einen riesengroßen Garten, wo die Kinder halt spielen können. Und wir machen ein Spalier. Ja. Und dann laufen halt die Viertklässler und die Lehrer und die Freizeitpädagogen, die sie begleitet haben, dadurch das Ganze durch. Und es ist schön. Und dann gibt es halt auch Tränen, weil natürlich ein paar wissen, okay, das war's jetzt. Und ein paar andere in der dritten Klasse, oh, nächstes Jahr bin ich dann dran. Das ist halt auch, obwohl man die Kinder jetzt zum Teil nicht täglich begleitet, weil wir halt im Garten trifft man sich, aber wir kennen die Kinder alle an der Schule. Die Kinder kennen uns und die Kinder kommen zu mir und sagen, hey MJ, was hast du für eine lustige Haarfarbe heute? Warum hast du deine Haare jetzt wieder rot? Waren die nicht gestern noch blau oder so? Also man baut eine Bindung auf, wenn man viel Zeit mit ihnen verbringt. Und wenn die Kinder dann, also ich kann mir das jetzt vorstellen, ich habe jetzt eine erste und wenn ich jetzt bedenke, ich habe jetzt noch 3 Jahre, ja, und dann gehen sie, dann ist es doch, glaube ich, eines. Also ich glaube, ich werde dann sicherlich sehr emotional werden und werde heulen und dann werden alle Kinder kommen und so. Ich so, nein, alles okay, es ist nur irgendwas im Auge. Aber es ist halt einfach schön, weil du begleitest die Kinder. Aber, und das ist das Tolle dran, der Max und ich haben das vor kurzem gehabt, wir sind nach Hause gefahren und bei der U-Bahn ist uns ein Ex-Schüler entgegengekommen. Und der Max hat ihm Gitarre beigebracht ein bisschen und wir sehen ihn und ich so, hey, hallo, wie geht's dir? Ja, hallo MJ, urgut, wie geht's dir? Und was machst du? Und wie geht's allen? Und hin und her und war so voll im, boah, da gibt's jemand und hat noch seinen Freund, der dabei war, erklärt, so, das ist der MJ, von dem ich dir schon mal erzählt habe. Und der Max so daneben, und weißt du noch, wer ich bin? Und er so, nein. Also man merkt auch, dass die Kinder dann halt einfach auch wieder, sie wissen, aber sie vergessen dann halt auch. Aber wenn du ihnen ein bisschen einen Teil des Weges und gerade so die Anfangsschritte in das Erwachsenenleben mitbegleitest und ihnen ein bisschen was mitgibst und einfach so für Erinnerungen sorgst, die sie dann irgendwann haben werden, ja, ist es toll. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Auftrag, den wir haben, sei es jetzt im pädagogischen Bereich oder im freizeitpädagogischen Bereich. Du baust eine Bindung mit diesen Kindern auf und die Kinder haben auch dieses Vertrauen, dass sie zu dir kommen und sich bei dir öffnen können. Und das ist das Allerschönste, was es gibt, wenn ein Kind dann zu dir herkommt, dich umarmt, ja, und dir dann irgendwie sagt so, danke. Ja. Und wenn du dann Kinder draußen siehst, Jahre später, oder sie grüßen dich dann oder so, ja, dann hast du es richtig gemacht. Und das ist wirklich schön. Und das ist was Schönes. Und am letzten Schultag wird man dann sehen, wie es dann einen geht, aber es gehört halt dazu und wie gesagt, Erinnerungen sind ja auch dafür da, dass man hin und wieder auch zurückblickt und sich denkt, das war schön.
Ja, ja, ich denke auch manchmal an die doch bald eintretende Zukunft, dass jetzt dann der Sommer ist und die Sommerferien beginnen und ein Großteil der vierten Klassen dann weggeht aus meiner Klasse. Und da muss ich dann auch ab und an eine Träne verdrücken, wenn ich daran denke. Und wenn ich mir denke, dass das jetzt schon der Fall ist, will ich mir gar nicht erst ausmalen, was passiert, wenn es dann tatsächlich eintritt. aber ja, das mit der, wie der Bruno es schon gesagt hat, also das mit der Beziehungsebene ist so wichtig, weil das schafft die Grundlage, überhaupt erst etwas zu lernen, sei es jetzt im schulischen Kontext oder im sozialen Kontext. Und wenn man sich mit den Kindern halt auseinandersetzt, wenn man ihnen zuhört, wenn man ihnen ein offenes Ohr schenkt und sich für ihre Bedürfnisse interessiert, dann kriegt man das einfach zurück. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich nach dem Wochenende wieder in die Klasse komme und dann rennen sie alle auf mich zu. Max, du bist wieder da, Max. Und ja, das ist einfach schön. Und ja, und wegen dem Thema auch mit Gymnasium und Mittelschule, ich habe den Podcast von euch schon ein bisschen gehört und das habt ihr ja schon mal besprochen mit Gesamtschule, dass das ja so auch zur Diskussion steht. Also man merkt halt schon, dass das auch bei den Kindern unglaublich präsent ist, gerade in den letzten Schulstufen. Das merken wir auch in der Freizeit. Das ist Thema Nummer eins. Gehe ich ins Gymnasium? Gehe ich in eine Mittelschule? Wer geht mit mir? Und Freundeskreise und ich weiß nicht was alles. Also inwiefern das sinnvoll ist auf einer pädagogischen Ebene, kann man durchaus diese Kritik haben und auch ist auch völlig berechtigt. Und ich meine, wenn man sich mal über den Begriff der Allgemeinbildung Gedanken macht, macht dann die Gesamtschule nicht irgendwie doch Sinn? Also, das ist nur eine Frage. Ne?
Also, eure Erzählungen sind wirklich sehr, sehr motivierend. Also, ich bin ja nur im Lehramtsstudium und ich freue mich schon sehr, wenn ich dann auch so Erfahrungen kriege und eben auch von den Kindern so viel zurückbekomme. Nur, wenn ihr jetzt noch irgendeine Sache hättet, die irgendwie passieren müsste, dass irgendwie mehr in den Lehrberuf gehen und mehr Lehrerinnen oder Lehrer werden wollen, was würde das sein?
Oder auch Freizeitpädagogen. Ich meine, bei euch gibt es genauso einen Mangel. Also ich glaube, der Mangel ist ja gleich groß in allen pädagogischen Berufen. Was braucht es, damit mehr Leute den Beruf machen?
Ein Wort. Bürokratie. Und weniger.
Mehr Bürokratie?
Nein, weniger. es muss einfach direkter sein, finde ich. Also man muss sich auf seine Arbeit konzentrieren können. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, dass Schule funktioniert, wie sie funktioniert, weil die LehrerInnen und Freizeitpädagogen, die verwalten die Schule ja gleichzeitig. Das ist ein irrsinniger Arbeitsaufwand, wenn du neben dem Unterrichtsplan, neben den ganzen Tagesstrukturen, die anfallen und dann noch Monatsabschnitt feiern, wie bei uns und ich weiß nicht was alles, du dann dich darum noch kümmern musst, dass genug Druckerpapier im Haus ist. Und dann ist das kaputt gegangen und muss ersetzt werden. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die halt zusätzliche Arbeit bedeuten.
Ja, ich glaube einfach, es wäre halt toll, wenn ein bisschen so die Wertschätzung wieder zurückkommen würde, so wie ich es halt damals, als ich in der Schule war, gekannt habe. Also einfach, dass es nicht gesehen wird als, okay, die haben da jetzt in der Freizeitpädagogik, sag mal, Bespaßung am Nachmittag und fertig. Und bei den Lehrern, ja, die haben Ferien und um 12 geht es nach Hause und fertig ist, ja. Jetzt lachen hier alle, aber es ist wirklich so und es ist halt wirklich auch teilweise so, dass du mit den Eltern Gesprächen oder wenn du mit Eltern Gespräche führst, dass sehr wenige dabei sind, die da eigentlich wirklich wissen, was hier geleistet wird. Und bei unserem Standort, ich wiederhole es nochmal, es ist wirklich so, wenn wir untereinander uns nicht immer unterstützen würden mit, es ist jemand krank, du könntest so heute vielleicht in die Klasse reinschauen oder kannst du vielleicht früher kommen, damit das funktioniert. Ja. Wenn das nicht gegeben wird, ne, dann würde es gar nicht so funktionieren, wie es bei uns funktioniert. Und es könnte noch viel besser funktionieren, wenn wirklich genug Lehrer da wären und wenn genug Freizeitpädagogen da wären, wenn jeder Schüler wirklich jemanden hat, der für ihn auch wirklich soweit sich mit ihnen auch beschäftigen kann, wie es bräuchte von seinen Bedürfnissen, weil jeder hat ein anderes Bedürfnis bei den Kindern. Das ist immer so, ein Integrationskind hat andere Bedürfnisse als ein anderes Kind, aber jeder hat hier Bedürfnisse. Ja. Und diese Wertschätzung und dass man einfach wieder sagt, boah, ich habe jemanden, der ist in der Früh für mein Kind da, ich kann in die Arbeit gehen, mein Kind ist in guten Händen, kriegt etwas mit, worauf er aufbauen kann im pädagogischen Bereich und alles, das gibt so wenig irgendwie. Und das sollte irgendwie die Gesellschaft wieder auf diesem Punkt sein, dieses dankbar sein, dass es Lehrer gibt, die sich um unseren Nachwuchs kümmern. Denn wenn das nicht gegeben ist, haben wir in ein paar Jahren so ein Problem, es fällt uns dann alles zurück und man zerreißt sich in diesem Bereich, im ganzen pädagogischen Bereich, muss man das sagen. Ja. Und es wird irgendwie nicht gesehen und wenn man dann mal auf die Straße geht oder wenn man dann mal irgendwie mal sagt, wo, ja, man hat halt Ferien, ja, das stimmt, man hat Ferien, aber man fährt dann weg, wenn alle wegfahren und man hat Urlaub, wenn alle Urlaub haben und wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, habe ich dort auch Kinder, ja. Also es ist halt wirklich so, es wird immer so, ja, 2 Monate Urlaub ist eh super, ja. Man muss es auch ein bisschen hinterfragen, ja, und man merkt auch, es sind sehr viele, die halt wirklich ihr alles geben, was nur machbar ist, aber es wäre viel leichter, wenn da auch wirklich diese Wertschätzung wieder da ist.
Also weniger Bürokratie, mehr Wertschätzung.
Und mehr Sehen. Das Stichwort Sehen war wirklich ein gutes Stichwort. Ich habe das Gefühl, dass vieles nicht gesehen wird und nicht wahrgenommen wird. Dass man nicht mit Lehrern kommuniziert oder mit Pädagogen generell, wie es wirklich aussieht in den Schulen und was benötigt wird. Ja, es sind meistens nur oberflächliche Dinge, die angeschnitten werden, aber so wirkliche Unterstützung gibt es nicht. Ja, es sind vor allem gerade nach der Pandemie, jetzt auch während, also es sind wirklich schwierige Zeiten. Die Bedürfnisse der Kinder werden auch immer größer, ja, und so unterschiedlich. Es gibt wirklich in den Ballung, also jetzt gerade in, ich weiß nicht, ob es am Land so genauso ist wie in Wien, aber wir haben so eine Vielfalt. Ja, und wir können nicht dem gerecht werden. Ja, das überfordert, glaube ich, viele Pädagogen. Ja, und eigentlich bräuchte jedes Kind so seinen Buddy. Ja, und ja, es gäbe wirklich viele Ideen oder viele Ansätze, nur das wird nicht gesehen. Es wird nicht gesehen. Es werden die Probleme nicht gesehen. Sie werden auch dann bagatellisiert und ja, darüber wird einfach geschwiegen. Das ist das, was mich so ein bisschen stört.
Da gibt es ja den legendären Häupl-Saga. Wenn ich 22 Stunden arbeite, dann bin ich dienstags Mittag da. Es ist halt nicht ganz die Realität. Und ich kann mich an dem nur anschließen. Es fehlt halt einfach ein allgemeines Bewusstsein und das muss halt geschaffen werden im Endeffekt. Und da finde ich auch toll, dass ihr euch da in dieser Richtung engagiert. Es ist einfach viel eine Ressourcenfrage, finde ich. Weil im Endeffekt wird das wieder auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Und wenn wir nicht die Möglichkeit bekommen, um den Kindern gerecht zu werden, weil, wie gesagt, die Kinder sind alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Lebensbedingungen, dann, ja, können wir auch nicht. Wir können zwar unser Bestes geben, aber im Endeffekt leiden die Kinder drunter.
Ja, vielen, vielen Dank euch. Vielleicht kurzer Audio-Kommentar, die Frau Direktor ist die ganze Zeit daneben gesessen und war nur ein stolzerer Blick fürs Kollegium als der andere. Also großartig. Vielen, vielen Dank euch für all die Einblicke und die Erzählungen, Gedanken und auch Wünsche. Danke euch.
Schulgeschichten, weil Schule uns alle was angeht.